irgendwie haben wir es jetzt festgemacht. Und jetzt darf ich mal hier sein. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, man hört das nicht mehr so. Aber ich kann noch Schweizerdeutsch, das hilft nur niemandem. Ja, also. Lebe inzwischen länger in Österreich, bin verheiratet und wir haben 4 Kinder. Die sind inzwischen alle größer als ich, das ist aber auch kein Kunststück. Und deswegen stehe ich auch nicht bei der Kanzel, weil da sieht man immer nur meinen Kopf. Und darum bin ich da jetzt hier. Ja. Aber ich bin ja morgen auch noch da. Da sind die Männer eingeladen, die anderen, ja, die müssen wir nachher ein bisschen reden mit mir. Die Männer dürfen dann morgen noch eine Runde einlegen. Ja, ja, die Kraft der guten Gewohnheiten, worum geht's? Man könnte eigentlich auch fragen, worum geht's überhaupt beim Christsein? Außer darum, eines Tages in den Himmel zu kommen und bis dahin möglichst viele zu überzeugen, mitzukommen. So könnte man es ja auch formulieren. Ne? Wir sind ja aus Gnade angenommen. Das ist den meisten von uns klar. Und wir sind bei Gott willkommen. Wir sind bereits gerettet. Und jetzt kommen so manche Fragen, ja, aber wenn moralische Anstrengung nicht zählt, warum dann überhaupt über Nachfolge nachdenken? In Österreich würde man sagen, ist ja eh wurscht. Oder wie man auch in Österreich sagt, müssen wir ein bisschen brav sein, bis wir dann einmal sterben. Also worum geht's? Wieso über Nachfolge nachdenken und vielleicht sogar noch mehr über die Kraft der guten Gewohnheiten sich den Kopf zerbrechen? Wie passt das zusammen? Also doch Regeln, Verhaltenskodex, so als Christ, sonst bin ich kein Richtiger. Allerdings bleibt die Frage, wenn das so wäre, wozu ist denn das jetzt und hier? Also, wozu bin ich hier? Was passiert sozusagen, nachdem man begonnen hat zu glauben und bevor wir unser Ziel in der Ewigkeit erreicht haben? Wozu sind wir hier? Der Startpunkt ist Gnade. Das Ziel ist Herrlichkeit. Was aber soll die Zeit dazwischen? Ginge es vorwiegend darum, in den Himmel zu kommen, dann könnte Gott doch jeden, der zum Glauben an ihn findet, einfach gleich aus der Welt nehmen. Die Jugendlichen würden sagen, ja, dann beam ich halt mal in den Himmel, dann ist das Thema erledigt, oder? Aber wieso macht das Gott nicht? Was hat es auf sich mit der Kraft der guten Gewohnheiten? Man könnte eben auch himmlische Gewohnheiten dazu sagen. Und da möchte ich heute Abend mit euch in die Bibel schauen, was bedeutet das? Ja? Christsein wird heute sehr oft reduziert auf ein Bekenne deine Schuld und du empfängst Vergebung, Evangelium. Und das ist richtig, das finde ich in der Bibel. Wenn wir bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das finden wir. Aber heute ist es oft so, bekenne deine Schuld, du bekommst ein Ticket in den Himmel, aber man lernt nicht, Sünde zu vermeiden oder das eigene Leben irgendwie in den Griff zu bekommen, bis man dann irgendwann einmal Christus begegnet. Im Neuen Testament ist komischerweise nie von Christwerden die Rede, sondern von Neugeburt. Der Nikodemus kommt eines Nachts zu Jesus und das ist so ein richtig frommer Typ. Und er fragt, was muss ich tun, guter Meister, damit ich in den Himmel komme? Und wenn Jesus ihm gesagt hätte, streng dich einfach ein bisschen mehr an, dann wäre er wahrscheinlich happy nach Hause gegangen. Und Jesus sagt ihm aber, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus fragt, wie kann das gehen? Also es ist von Neugeburt die Rede und von Jüngerschaft. Das ist mit eines der letzten Worte, die Jesus seinen Nachfolgern sagt, bevor er in den Himmel aufgenommen wird, in Matthäus 28, die letzten Verse. Wir sollen zu Jüngern machen. Folge mir nach. Das war die Formel, mit der Jesus eingeladen hat. Zur Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet, werden wie der Meister. Einige reden von Nachfolge und andere laufen jetzt davor, gell? Ja, das ist ziemlich gut. Nein, ihr habt Kindergottesdienst, gell? Okay, also alle, die noch zum Kindergottesdienst oder Kinderprogramm wollen, ihr dürft nach hinten, da müsst ihr lang, okay? Okay, das ist Nachfolge, zieh die kleine Schwester mit. Okay, gut. Also, Nachfolge, das lesen wir in Matthäus 10, 25, bedeutet, werden wie der Meister. Werden wie der, dem ich nachfolge. So, mit anderen Worten, wer Jesus vertraut, erlebt eine Neugeburt und wird zu einem Nachfolger Jesu. Und das alles geschieht nicht durch Verdienst, Verhalten oder sonst irgendeiner Leistung unsererseits, sondern aus Gnade, also unverdient und geschenkt. Das ist aber der Startpunkt. Nochmal zurück, was ist Gottes Plan für das Hier und Jetzt, für das Leben zwischen Beginn und Ziel? Und da haben wir es mit unserem Thema zu tun. Gott möchte doch, dass er und alles, was er ist, auf dieser Welt entdeckt und erkannt werden kann. Gott möchte gefunden werden. Johannes sagt es uns so, niemand hat Gott je gesehen, aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Johannes 1, 18. Also Jesus zeigt uns, wer Gott ist. So, jetzt sind wir aber nicht Jesus, ne? Aber wir sollen werden wie Christus. Christusähnlichkeit ist übrigens der Wille Gottes von Anfang an für alle, die mit Jesus unterwegs sind. Römer 8, Vers 29, wenn sich das jemand notieren will. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Wer? Wir. Von Anfang an war das Gottes Plan, dass wir werden wie Christus. Und Christus hat uns gezeigt, wer der Vater ist. Noch eine andere Stelle, 2. Korinther 3, 18. Diese Umgestaltung, sagt Paulus, ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Also, diese Umgestaltung geschieht durch den Geist, der in uns wohnt. Nochmals. Jesus hat uns gezeigt, wer der Vater im Himmel ist. Und nun will Gott genau das Gleiche durch mich und durch dich tun. Entschuldigung, wenn ich du sage, mir rutscht das immer raus. Ich habe über 20 Jahre Jugendarbeit gemacht und in Österreich sagt man sowieso jedem du. Wenn man sich nicht sicher ist, sagt man Servus, grüß euch. Und dann kann man sich aussuchen, ist das jetzt du oder sie. Ne? Also, heißt das jetzt doch, Gott tut alles und wir tun nichts? Wer die Bibel mit hat, kann vielleicht aufschlagen im 2. Petrusbrief. Der 2. Petrusbrief ist immer so kompliziert zu finden, weil manchmal ist er vor dem Hebräerbrief, manchmal dahinter. Und ich glaube, der ist lebendig, der hupft immer umeinander und nachher findet man ihn nicht. Gell? 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Da wird uns dieser Zusammenhang klar gemacht. In Vers 3 sagt uns Petrus, dass Gottes göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir uns zur Frömmigkeit oder nach anderer Übersetzung zu einem Leben in der Ehrfurcht vor Gott dient oder wir brauchen. Wir haben dadurch Anteil an seiner göttlichen Natur, sagt der Vers 4. Denn diese göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und dann in Vers 4, und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser Welt, dieser verführerischen Welt entflohen. Also, nochmal. Gott hat uns lebendig gemacht durch seinen Geist. Und Gott hat uns alles gegeben, damit wir ein Leben leben können, das Gott gefällt. Und der Schlüssel ist jetzt der Vers 5. Die Schlussfolgerung lautet jetzt nämlich nicht, dass man sich zurücklehnen kann und Däumchen drehen, sondern, ich zitiere, so wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Hier kommt das Wort Tugend in der Bibel vor. Nochmal, so wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Eine andere Übersetzung lautet so, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Vers 8, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Christus, unserem Herrn, immer besser kennenlernen. So, genau da ist das Thema die Kraft der guten Gewohnheiten. Und ich bin sehr dankbar für die Geschichte, für das Bild am Anfang mit dem Boxenstopp. Ich werde es aufgreifen am Schluss nochmal. Also, wie wird man verwandelt in das Ebenbild des Sohnes laut Neuen Testamentes? Durch den Geist Gottes, der in uns wirkt und mit Tugenden, also der Kraft der richtigen Gewohnheiten. Warum? Ich möchte jetzt nur mal eine Kurve ziehen. Ich hoffe, ihr seid alle noch halbwegs wach. Also ich werde gerade langsam wach, ich merke es. Ja, das ist gut. Also, natürliches Leben kennen wir. Gewisse Tugenden kennen wir. Ob die jetzt gut sind oder schlecht, das kennt ihr an euch. Ja? So, geistliches Leben ist uns zunächst einmal fremd. Das ist nicht unsere natürliche Natur. Ja? Die Bibel sagt uns ja, wir müssen geistlich von Neuem geboren werden. Also ist das was, was wir zunächst einmal nicht kennen. Denn das geistliche Leben hat seinen Ursprung nicht in dieser Welt, sondern in Gottes Welt. Darum sind uns die Dinge dieser Welt geläufig, irdische Verhaltensweisen und Gewohnheiten sind uns geläufig. Die geistlichen fallen uns schwer. Ein kleines Beispiel. Wer hat Kinder? Ja, okay. Wer hat seinem Kind beibringen müssen zu lügen? Ist interessant, oder? Was muss man einem Kind beibringen? Die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen. Das ist interessant, oder? Die Wahrheit sagen ist eine himmlische Tugend. Wer hat seinem Kind beibringen müssen, egoistisch zu sein? Ja? Das muss man Kindern nicht beibringen, uns ja auch nicht ganz nebenbei. Ja? Wir sind vom natürlichen Menschen her nicht auf Himmel programmiert. Ich sage es jetzt einmal so einfach. was die himmlischen Gewohnheiten und Verhaltensweisen betrifft, da sind wir manchmal ziemliche Analphabeten. Lügen, egoistisch sein, das ist uns in Fleisch und Blut, wie man so schön sagt. Ne? Aber Ehrlichkeit, Geduld, den anderen höher achten als sich selbst. Man könnte ja auch fragen, welchen Stellenwert hat das in den Augen der Welt. Ne? Wer nicht mit Ellbogen sich seinen Platz erkämpft, der ist ja sowieso ein Depp. Paulus bringt es so auf den Punkt, und das ist vielleicht die zweite ganz wichtige Stelle, die man sich notieren kann, Kolosser 3. Im Kolosserbrief bringt er im Kapitel 3 so einiges auf den Punkt. Und verzeiht mir, wenn ich hier vom Tablet ablese, das kann ich so groß machen, dass ich es lesen kann. Wenn ich die Brille aufsetze für die Bibel, dann sehe ich euch nicht mehr. Ja, das ist so, okay. Kolosser 3, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und nachher geht es ein bisschen weiter. Später, da zählt er zuerst einmal alles auf, was zu dieser Welt gehört. Das ist ein netter Katalog, den kennen wir nur zu gut. Und dann sagt er, doch ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und ihr habt den neuen, das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und dann zählt Paulus auf, was zu Gottes Wesen gehört. Damit wir als solche Menschen erkannt werden, in denen Gottes Geist wohnt. Und das finden wir ab Vers 12. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachsichtigkeit, Vergebung. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, Friede, Dankbarkeit. Wer sich's nicht merken kann, Friede, Freude, Eierkuchen. Na, Friede, Freude, Langmut, Geduld, Vergebung. Kommt das automatisch? Das sind Dinge, die man einüben muss. Und Paulus erzählt dann noch eine Menge mehr auf. Und diese Auflistung, ich lese sie nochmal vor, tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachsichtigkeit, Vergebung, Liebe, Friede, Dankbarkeit. Das gehört nicht gerade zu unserem natürlichen Verhaltensrepertoire. Ja, ich habe zwei jüngere Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester, die hat ein Temperament, als hätte sie einen Bienenstock im Hintern. Ja, also, ne? Und es war so lustig mit ihr, die konnte die Klappe nie halten. Mein Bruder und ich haben immer gewusst, wann genug ist, meine Schwester nie. Ja. Kann mich noch an eine Situation erinnern, da sagt die Mutter, musst du immer das letzte Wort haben. Was kommt postwendend? Woher soll ich wissen, dass du nichts mehr sagen willst? Meine Schwester. Also, das ist natürliches Verhalten. Ja, ich könnte euch auch einiges, ist natürlich nett, wenn ich über meine Schwester erzähle und nicht über mich. Das ist ja schon klar. Nein, Vergebung, Dankbarkeit, Frieden, Freundlichkeit, Geduld. Diese Charaktereigenschaften liegen im Wesen Gottes begründet. Oder anders, Gott ist Liebe, Gott ist freundlich, Gott ist gütig, Gott ist nachsichtig, Gott vergibt. Das ist typisch Gott, aber nicht typisch Welt. Und wer noch ein bisschen genauer lesen will, kann auch in Galater 5 die Frucht des Geistes, die neunfache Frucht des Geistes anschauen. Ja, ab Vers 22 kommt das. So. Diese Dinge, diese Charaktereigenschaften, die im Wesen Gottes begründet werden, geschehen nicht einfach so in unserem Leben. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns alles gegeben hat, damit er starten kann. So quasi der Motor und das Benzin. Aber jetzt muss man was tun damit. Ja? Es gehört mehr dazu als Predigen, dass diese Dinge zu Gewohnheiten, zu Tugenden werden. Wenn ich Gott um Geduld bitte, was macht Gott dann? Ganz genau. Wenn ich ihn um Liebe bitte, dann schenkt er mir einen guten Nachbarn, wo ich Liebe üben kann. Wenn ich ihn um Geduld bitte, dann könnte es sein, dass er mir immer genau die Schlange an der Kasse vor mir, die längere ist. Ja? Oder so. Ja? Er trichtet das nicht in mein Hirn ein, sondern gibt mir Übungsfelder. Geistliche Formung in das Bild Jesu braucht eine bewusste, persönliche, aber auch gemeinschaftliche Hingabe zu einem Leben als Jünger. Die Entscheidung, ich will das auch einüben. Hier geht es nicht um Punkte sammeln bei Gott. Und oft ist es ja so, wenn ich am Abend heimkomme, denke ich mir, was habe ich heute alles? Meine Güte, über den bin ich drüber gefahren. Hier war ich ungeduldig, hier war ich unfreundlich. Und manchmal kommt ein anderer und sagt, hey, heute warst du aber recht freundlich und geduldig. Und du denkst, wann denn? Manchmal ist es gut, wenn man das nicht so selber checkt. Ja. Alte Gewohnheiten abzulegen und neue einzuüben geht nicht über Nacht. Das hat mit geistlicher Formung zu tun, mit Einüben der himmlischen Verhaltensweisen, bis sie zu guten Gewohnheiten werden. Warum können diese Mechaniker vier Reifen innerhalb von 2 Sekunden wechseln? Weil die das wahrscheinlich so oft geübt haben, bis sie es blind können. Da muss jeder Handgriff sitzen. Üben, 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 üben. Ich bin lange Skirennen gefahren. Ich war im Skikader. Das Erste, was wir gemacht haben, jeden Frühherbst, wenn wir auf dem Gletscher sind, seitlich den Hang runterrutschen. Das ist kein Witz. Knie rein, Knie raus, Knie rein, Knie raus. Und ich habe irgendwann einmal gefragt, wieso schon wieder? Er hat gesagt, das muss so drin sein, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. B.B. King war einer der besten Blues-Gitarristen der Welt. Ein Musiker. Und er wurde in einem Interview kurz vor seinem Tod, das er kurz vor seinem Tod gab, gefragt, ob er noch üben müsse. Denn der spielte damals seit Jahrzehnten auf allen Bühnen der Welt. Und dann sagt er, ich übe jeden Tag Tonleitern. Ich übe jeden Tag 5 bis 6 Stunden Tonleitern und ich lerne jeden Tag was dazu. Das ist unglaublich, ne? Und dann hat er das gezeigt. Er hat gesagt, da spielt einer und sagt, es gibt einen Durwechsel. Ich muss nicht mehr nachdenken. Das läuft. Ja? Jeden Tag lerne ich was dazu. Wer einem Kind Radfahren beibringt, der weiß das, was es bedeutet. Ich habe jetzt gerade unseren 2 jüngsten Töchtern das Autofahren beigebracht. In Österreich dürfen das die Eltern auch. Ja, es ist wirklich wahr. Ja. Also ich darf mit meinen Kindern Auto fahren, das heißt, sie fahren mit mir Auto. Für die Kinder ist es gut, die lernen Auto fahren und die Eltern lernen beten. Das ist also ein super Nebeneffekt. Ja. Aber manchmal ist ja das interessant. Ja. Man hat das Gefühl, man redet da rein, wie auf ein krankes Pferd. Ne. Sagt, das muss machen, das muss machen, das muss machen. Aber das muss so langsam von außen nach innen. Ich fahre sehr viel Fahrrad, gezwungenermaßen, weil meine Frau das Auto braucht. Wir haben nur ein Auto, also muss ich halt mit dem Fahrrad in die Arbeit. Das sind dann 14 Kilometer. Aber ich muss halt nicht mehr darüber nachdenken, was muss ich da machen. Und wohl die wenigsten von uns müssen darüber nachdenken, wie man Auto fährt. Das ist von außen nach innen gegangen, weil wir es zigfach geübt haben, bis es zu einer Gewohnheit wurde. Eine Tugend sind Gewohnheiten, oder nein, ich muss es anders sagen, eine Tugend ist die Kraft der richtigen Gewohnheit. Also eine Tugend ist etwas, was man immer wieder tut, bis es zu einer Gewohnheit wird. So, und jetzt haben wir diese Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung, Freundlichkeit, Güte, all diese Dinge, die die Bibel aufzählt, diese Dinge sind nicht natürlichen Ursprungs, sondern im Geist Gottes begründet. Das ist zunächst fremd. Und darum sollen wir, wie Paulus sagt, unser Denken erneuern und uns von diesen Dingen prägen lassen. Da muss man sich entscheiden, diese Dinge einzuüben. Nochmal, es geht nicht darum, bei Gott Punkte zu sammeln, sondern ihm einfach die Möglichkeit zu geben, an mir zu arbeiten. Und wenn ich dann so ein Trainingsgerät vor mir habe, wie einen Nachbarn oder einen Chef oder was auch immer, zunächst einmal Jesus Danke sagen, danke für das Trainingsgerät, ich gehe jetzt in die Muckibude. Ja. Ihr könnt auch einmal einen Freudetag einlegen. Und wenn dann irgendein so, in Österreich sagt man so, ein Grantler, ja, einer, der immer grantig ist, so Miesmuschel, ja, da wird sogar der Milch, die Milch sauer, wenn sie in den Raum kommt. Wenn dann so ein Typ kommt, sagst, lieber Freund, ich habe heute meinen Freudetag. Du darfst morgen wieder kommen. Heute ist Freude angesagt. Ja, auch das kann man mal probieren. Worum geht's? Nochmal, wir dürfen uns von Gott her prägen lassen und diese Dinge einüben, damit Gott sichtbar wird. Wenn die Leute sehen, wieso bist du so liebevoll, kann ich sagen, bin ich Christus in mir. Und ich lerne täglich dazu. Er soll verherrlicht werden. Gottes Tonleitern, Gottes Sprache, Gottes gute Eigenschaften dürfen zu Tugenden werden. Und nun müsste man eigentlich über die einzelnen geistlichen Eigenschaften Gottes reden. Wie kann ich die einüben? Aber ihr habt ja ganzes Jahr einen Schwerpunkt, habe ich gehört, wo es um Nachfolge geht. Und vielleicht stolpert ihr mal über das eine oder andere Thema, wie man denn Liebe, Freundlichkeit, Güte einüben kann. Ich möchte beten mit uns. Vater im Himmel, irgendwie ist es nicht zu begreifen, wieso, dass du ausgerechnet mit uns auf dieser Welt sichtbar werden willst oder durch uns. Aber dennoch hast du uns erwählt aus lauter Güte. Und aus lauter Güte arbeitest du an uns, damit du immer mehr verherrlicht wirst. Wir danken dir dafür, dass du es bewirkst Und dass du uns nicht einfach uns selbst überlässt, sondern dass dein Geist in uns immer wieder Möglichkeiten schafft zum Üben. Danke, dass du auch geduldig bist mit uns, sodass wir immer mehr so werden, wie du es haben möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du zu deinem guten Ziel kommen wirst, dass am Ende jeder von uns deinem Sohn gleichschaut. Ich danke dir von Herzen dafür. Amen. Ich glaube, wir singen noch mal miteinander.